Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem Ernst des Lebens, jawohl, darunter tun wir es nicht, gleich mit einem Roman, der genauso heißt, Der Ernst des Lebens. Aber wie und ob das wirklich ernst gemeint ist, das fragen wir den Autor, über den ich mich als Gast besonders freue, weil ich seit Jahrzehnten ein Fan von Ulrich Pelzer bin, dem Berliner Romancier und seinen hinreißenden Büchern. Und das Neue hat es wieder in sich mit einem Helden, dem oft gar nichts richtig ernst ist. Lassen Sie sich überraschen von Ulrich Pelzer. Wenn man nur ein einziges Wort über die Literatur von Ulrich Pelzer sagen dürfte, würde es wohl Berlin sein. Denn wie kein anderer deutscher Romancier ist er mit dieser Stadt literarisch verwachsen, verwoben, mit der jüngeren Gegenwart, den Orten, Plätzen, den Milieus, aber auch der Vergangenheit. In den meisten seiner regelmäßig preisgekrönten Romane bildet die Stadt den Hintergrund, Setting, Einfluss auf Handlung, Stofffiguren. Und das ist jetzt auch wieder so im neuen Roman Der Ernst des Lebens. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Pelzer.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, Herr Scholl.
Ein junger Mann in Berlin, ungefähr in den 1990er bis 2010er Jahren, das waren öfter Ihre Helden. Dieser allerdings ist ein besonderer Charakter als Figur, als Erzähler auch des Ganzen. Bruno van Gelderen heißt er. Wie würden Sie ihn denn selbst beschreiben?
Ein Bauernsohn vom Niederrhein, der nach Berlin geht zum Studieren. Es hätte aber auch jede andere Stadt sein können. Das ist jetzt nicht so, dass er dezidierte Pläne hat, wie sein Leben verlaufen sollte oder was er machen will. Und ein Bekannter aus der Gegend, aus der er kommt, ist schon in Berlin, also hat auch eine Wohnung für ihn und also zieht er nach Berlin und hört dann aber nach dem Vordiplom auf, Politologie zu studieren und fängt bei einer Konzertagentur an zu arbeiten und gerät nach und nach ins Spielen, in eine Spielsucht, in an Daddelmaschinen, bleibt er hängen. Dazu kommen dann noch Drogen und Alkohol und er begeht zwei Überfälle im Wahn, weil er Geld braucht und sitzt zwei Jahre in Tegel und danach wendet sich sein Leben. Er lernt auf einem Fußballplatz lernt er einen georgischen Investor kennen und steigt bei ihm ins Geschäft ein.
Perfekter Pitch, Herr Pelzer, das ist so das Setting. Aber bleiben wir erst noch mal bei diesem Typ. Am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen verbummelter Student, so Jobs nebenher und dann bei dieser Konzertagentur wird es substanziell. Läuft eigentlich gut, bis er mal eben auf dem Weg zur Arbeit in eine Spielhalle reinschlappt und dann auf den Geschmack kommt, an den Automaten zu zocken. In Berlin gibt es ja gefühlt an jeder Ecke Spielsalons, Wettbuden. Sind Sie auf diese Idee gekommen, mal einen Zocker zu schildern, mal so diese Spirale von Sucht und Absturz und teilweise auch Glücksgefühl, wenn man halt mal gewinnt zwischendurch?
Wahrscheinlich hat das was mit Spiel und Glück zu tun und die sozusagen die Basisebene beim Spielen sind natürlich diese Zockerbuden, diese Spielcasinos mit Automaten, also jetzt nicht die Spielbank, wo man Roulette spielt oder Baccarat oder Blackjack, sondern eben diese Zockerbuden, die es tatsächlich überall gibt. Und warum er jetzt da hängen bleibt und immer wieder in diese Spielhallen geht, ist ihm selbst nicht so ganz klar. Das ist ein bisschen wie bei jeder Sucht, auch beim Trinken, wo es irgendwann umkippt und wo derjenige, der trinkt oder Drogen nimmt, auch nicht unbedingt sagen kann, was war jetzt die Initialzündung, warum habe ich angefangen damit und warum konnte ich nicht aufhören. Das verselbstständigt sich so und bei ihm verselbstständigt sich das auch und er stellt sich dann schon im Nachhinein die Frage, was war das eigentlich?
Aber Sie sind mit ihm ja doch auch so in diese Suchtpsychologie eingetaucht. Also erstmal ist es sehr gut recherchiert am Los Angeles Platz in Berlin. Da gab es früher ein großes Automatencasino. Ich kannte das auch noch, weil ich als Student mal gearbeitet habe im großen Casino. Allerdings nur am Empfang, ich war kein Croupier. Aber ich habe da so auch mal so diese Spielertypen eben auch gesehen. Also sozusagen so eine Abhängigkeit, die schließlich den Menschen so komplett im Griff hat, ne? Und der alles darauf ausrichtet. Bei Bruno fragt man sich allerdings, warum denn eigentlich? Es ist nämlich gar nicht das Geld, der Aussicht auf Gewinn, das reizt ihn gar nicht. Mhm. Obwohl Geld dann später, als er dann sozusagen ins Investmentbanking, in Anführungszeichen, eintritt, sozusagen zum Fokus seiner Weltsicht auch wird. Über Geld kann er eigentlich erschließen, wie Menschen ticken.
Ja,
und das ist eigentlich auch so ein ganz großes Thema Ihres Romans, ne?
Ja, was, also Bruno selber interessiert sich gar nicht so sehr für Geld. Er sagt zwar, es ist schön, wenn man es hat, es erleichtert einem das Leben, aber er ist nicht auf der Suche oder auf der Jagd nach immer mehr Geld. Also viele Sachen in seinem Leben, so ähnlich wie beim Eichendorffschen Talk, und nichts ergeben sich. Er stößt auf Leute, ihm begegnen Dinge und beispielsweise Prestige oder ein großes Auto oder eine schicke Wohnung ist gar nicht oben bei ihm auf der Agenda. Und als er dann anfängt, bei diesem Investitionsfonds, also bei dieser Fondsgesellschaft zu arbeiten, Merkur Invest, begegnet er eben Leuten, die Geld zu investieren haben. Und da begegnet ihm dann eben eine Welt, die ihm fremd ist, die neu für ihn ist. Und er fängt sich an zu wundern. Er fängt sich an zu wundern, wie Leute zu, wenn man ihnen 10% Zinsen verspricht, zu Triebtätern mutieren. Also die sonst eigentlich ein sehr rationales und kühles Verhältnis zu ihrem Leben, zu ihren Unternehmen haben. Und das beobachtet er sehr genau. Ja,
aber wie er sich wundert, das ist das Spezielle an diesem Typus. Er ist nämlich so, ja, ich würde ihn so als der Typus der ultracoolen Socke beschreiben. Er ist so nüchtern eigentlich. Ihn packt nichts richtig, ihn treibt nichts richtig an, er beobachtet alles nur mit so einem Sezierblick, auch sich selbst, macht sich aber auch keinen großen Kopf, jetzt irgendwie psychologisiert nicht rum, ist halt so, was soll's, bin mal falsch abgebogen, naja, muss ich halt die Konsequenzen tragen. Ja. Ich meine, für Bruno ist der Ernst des Lebens irgendwie nur eine, was ist das, eine Phrase?
Das ist ja eine Phrase und es ist immer eine Drohung, die man immer wieder zu hören bekommt, dass sich alles ändern wird, wenn man mal dem Ernst des Lebens begegnet oder wenn der Ernst des Lebens zuschlägt oder wenn man vor existenziellen Fragen steht. Und Bruno ist eigentlich gar nicht klar, worin der Ernst des Lebens, seines Lebens eigentlich bestehen könnte, weil er tatsächlich nie Pläne hatte, nie große Vorsätze. Ich werde jetzt Archäologin, ich werde Polizist, ich werde, und dann diesen Plan auch verfolgt hätte. Also er treibt so ein bisschen durch sein Leben und das ermöglicht ihm zu beobachten, wie, also nicht nur sich selber bis zu einem bestimmten Grade, sondern auch eben die anderen, die ihm über den Weg laufen und seine Coolness liegt vielleicht daran, dass er sowas im Bayerischen sagt, was Lätschiges hat. Also nicht, er ist nicht jemand, der sich gehen lässt, aber er ist jemand, der sehr distanziert dem eigenen Leben gegenübersteht.
Laid back im Englischen.
Auf eine bestimmte Weise laid back, aber gar nicht als Vorsatz.
Sie, ich musste öfter mal zwischendurch an so einen anderen modernen klassischen Helden denken, an den Mann ohne Eigenschaften, nämlich von Robert Musil. Ja. Ulrich heißt der ja auch, der auch so merkwürdig teilnahmslos durch die Welt gleitet. Vor allem bei den Passagen mit den Freundinnen ist mir das aufgefallen beim Bruno. Es gibt Frauen in seinem Leben, aber niemals erzählt er von so einem Moment der Leidenschaft, Verliebtheit, Ekstase. Gut, die Frauen laufen ihm auch irgendwann alle weg, aber es ist schon schräg, da waren sie ganz dezent. Das gehört zum Profil dieses Typus. Ne?
Ja, das habe ich schon tatsächlich vorsätzlich vermieden. Also nochmal eine Liebesgeschichte aufzumachen. Und er stellt dann schon die Frage, er ist mit einer Historikerin zusammen, während er in der Konzertagentur arbeitet, auch mehrere Jahre, 6, 7 Jahre. Und er fragt sich, was war das eigentlich? Es war jetzt nicht sozusagen, es war keine Amour-Fou, wie die meisten Beziehungen ja keine Amour-Fou sind. Und er fragt sich schon, was war das, was uns aneinander gebunden hat? Und er sagt vielleicht, weil wir nie über die Zukunft gesprochen haben. Vielleicht war das, was uns aneinander gebunden hat. Und Bruno ist jemand, der nicht an die Zukunft denkt. Und erst gegen Ende des Buches hat er zum ersten Mal so etwas wie einen Plan. Er hat einen Vorsatz. Er will in Köln eine Kunstgalerie aufmachen. Er will sein Geld verwalten. Er hat schon einiges beiseite geschafft bei diesem Fonds. So eine kleine historische Recherche anstellen. Aber das hat bei ihm dann eben sehr lange gedauert. Ein halbes Leben, bis er an den Punkt gekommen ist.
Erstmal geht es jedenfalls richtig bergab. Sie haben es schon geschildert. Bruno wird kriminell, um an Spielgeld zu kommen. Überfällt Spätis, ein Kino, landet für 2 Jahre im Knast. Dort gewöhnt er sich dann aber alles ab. Also das Zocken, das Trinken, das Koksen auch, die Drogen kamen natürlich auch dazu. Macht brav 50 Therapiestunden mit, in denen er aber so gut wie nichts erzählt. Da wäre ich ja gern mal ein Mäuschen gewesen, bei den Gesprächen mit Dr. Aurelie Leder, so heißt sie.
Er sagt ja auch, sie ist ein wunderschöner Vorname. Er ist sich selber nicht weiter, er möchte sich gerne etwas mehr auf die Spur kommen, aber er ist auch nicht renitent in der Therapie. Er macht da schon mit, aber der Kern, der ihn vielleicht ausmacht, also das, was man modisch Identität nennt, dem kommt er nicht nahe und vielleicht gibt es das für ihn auch gar nicht, sozusagen ein klar bestimmbares Wesen. Also Bruno ist nicht wesenlos, aber er ähnelt dann schon auf eine bestimmte Weise, obwohl es ein anderes Milieu ist, eine andere Zeit, dem Ulrich aus dem Mann ohne Eigenschaften. Obwohl ich das natürlich, habe ich wirklich nicht im Hinterkopf gehabt. Bruno war einer der Slacker, die mir schon immer wieder über den Weg laufen.
Slacker, das ist auch ein guter Begriff. Wissen Sie, Herr Pelzer, ich mache das nicht oft, aber ich habe mir mal eine kleine Passage ausgeschrieben, okay. Um vielleicht einfach so zu seiner coolen That's-It-Haltung mal zu illustrieren. Ich lese einfach mal kurz vor, nur 5 Zeilen. Ja. Man stolpert irgendwo rein und dann ist es doch nicht so übel. Kein Traum, aber auch keine Qual. Wahrscheinlich verbringt die Mehrzahl von uns so ihre Zeit mit Einkäufen, Urlaubsreisen, was weiß ich. Und dann ist es aus und man hat sein Leben halb-halb verbracht, wie ein leidlich gepflegter Gummibaum, immerhin nicht eingegangen und auf dem Kompost entsorgt, hat jeder mit sich selbst auszumachen. Das war so eine Passage, wo ich dachte, das ist ja irgendwie der
Typ. Das ist genau Bruno.
Und mir ist es so gegangen, dass ich den von Seite zu Seite eigentlich mehr mochte mit dieser Coolness gerade. Vor allem aber auch, er heult nie rum. Klagt nicht, sucht nicht die Schuld bei anderen. Ach, meine schwere Kindheit, Traumata, kommt mir bloß nicht mit so einem Mist, sagt er mal einer an einer Stelle. Und das fand ich auch so erfrischend, auch keine so Selbsterklärungspsychologie. Das war auch schon Absicht, glaube ich, Herr Pelzer. Ich meine, momentan sind wir so in so einer hochachtsamkeitsempfindsamen Heulsusenphase, oder?
Ja, man spricht sehr viel über sich selber und man versucht achtsam zu sein, wobei das so ein vager allgemeiner Begriff ist, bei dem ich jetzt nicht genau weiß, wie man ihn wirklich trennscharf definieren sollte. Und Bruno ist so jemand überhaupt nicht. Also er übernimmt die Verantwortung für das, was er getan hat, aber er sucht nicht nach tieferen Gründen. Er sagt, das ist passiert. Es kann jedem passieren. Ich bin keine Ausnahme, aber Er sucht nicht nach sozusagen Initialmomenten, die ihn dann haben falsch abbiegen lassen. Und das ist mir sympathisch. Also die Konsequenzen zu ziehen, die Verantwortung für das eigene Leben und das, was man getan hat, übernehmen, aber nicht falsche Ausflüchte suchen.
Sie sind jedenfalls aber auch wieder sehr umfassend in Berlin unterwegs gewesen. Wir erleben die Plätze, die U-Bahn, die Station oder so. Man kann eigentlich so ein bisschen, wenn man noch einen alten Stadtplan hätte, könnte man, glaube ich, so Brunos Reisen irgendwie mitmachen. Wie wichtig war Berlin jetzt auch wieder für diesen Roman für Sie, Herr Pelzer?
Das ist der Ort, an dem Bruno lebt. Und das ist sozusagen der soziale Raum, in dem er sich bewegt. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ich will noch mal über Berlin schreiben. Also ein Teil des Buches spielt ja in Köln, weil Bruno dann in Köln eine Videokünstlerin kennenlernt, da eine Galerie aufmachen will. Das ist so seine Idee. Und es war so ein bisschen auch das Gefühl, ich möchte noch mal über die 90er und Nullerjahre Berlin was schreiben, weil das dann vielleicht auch so eine Art Abschluss ist. Dass sozusagen die nächsten Projekte sich von Berlin wegbewegen.
Und so lustig ist, er wird mal angerufen oder so, weißt du, du bist in Köln, was machst du denn da?
Ja,
wie kann man denn von Berlin weggehen? Am Ende kriegt er ja so ein bisschen die Kurve, Sie haben es schon gehört, mit der Kunst, ne, sozusagen. Ja. Er kriegt so die Kurve, wobei ich mir aber auch gerade vorstelle, wie er mit der Kundschaft in seiner Galerie vielleicht spricht. Oh ja, so dieses Bild 20 Mille, wenn Ihnen das zu viel ist, gehen Sie halt woanders hin oder so. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Bruno von Gelderen ein Charakter ist, den würde ich gern nochmal begegnen. Der hat noch Potenzial, oder? Meinen Sie
nicht? Der letzte Satz des Buches, den ich jetzt nicht zitieren werde, der öffnet sich schon auf die Zukunft hin. Ich kann mir durchaus vorstellen, auf den Bruno noch mal zurückzukommen, aber nicht jetzt. Das muss Zeit vergehen, in 10 Jahren vielleicht.
Die Schlusspassage hatte ich mir eigentlich auch notiert, aber da habe ich gedacht, nee, das darf man nicht vorlesen. Das Ende des Romans. Ja. Bye, bye, Bruno. Ich war ein bisschen traurig, als das Buch zu Ende war. Dankeschön, Herr Pelzer.
Vielen Dank für die Einladung.
Für den Besuch bei uns im Deutschland von Kultur. Alles Gute Ihnen. Und für den Ernst des Lebens, so heißt der neue Roman von Ulrich Pelzer, im S. Fischer Verlag veröffentlicht mit 304 Seiten für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen deutschen Roman wollen wir uns anschauen. Das neue Buch von Sabine Rennefanz. Als Kolumnistin für den Spiegel und preisgekrönte Sachbuchautorin ist sie vor allem bekannt. Große gesellschaftspolitische Themen greift sie oft auf. Und jetzt erzählt die gebürtige Brandenburgerin in ihrem Roman von einer jungen Frau, die eben von dort aus Brandenburg, aus einem kleinen Dorf, aufbricht in die Welt der großen Städte. Kosakenberg heißt das Buch und gelesen hat es unsere Kritikerin und Kollegin Liane von Billerbeck. Sie ist im Studio. Ich grüße dich.
Hallo.
Es hört sich ja erstmal nach einer ja sattsam bekannten Geschichte an, bloß weg aus der Provinz.
Ja, ist auch irgendwie so eine Geschichte, aber die spielt eben in Zeiten eines großen gesellschaftlichen Umbruchs, der sich so massiv ja nur nach 90 in den östlichen Bundesländern, im östlichen Teil Deutschlands abgespielt hat, von wo sich Millionen Menschen aufgemacht haben, die meisten waren Frauen davon, um ein neues Leben, neues Glück, neue Möglichkeiten zu finden, die sie bei sich zu Hause eben nicht mehr für möglich gehalten haben. Und es war eben nicht so, dass die etwa in alle Himmelsrichtungen davon gestoben sind, sondern es war genau eine einzige, in die sie sich aufgemacht haben, nämlich Richtung Westen.
Und wie erzählt die Sabine Rennefanz das?
Sie erzählt das in 10 Heimfahrten, so nennt sie diese Kapitel in ihrem Buch, in denen die Protagonistin Kathleen erst von Berlin aus, dann von London aus, wo sie inzwischen als Grafikdesignerin lebt, zurück nach Hause begleitet wird. Und sie erzählt das Ganze aus der Ich-Perspektive Kathleens. Und durch diese Heimfahrten wird die Geschichte auch gut strukturiert. Denn immer wieder kreist Kathleen um die Frage, wer eigentlich das richtige Leben führt, das Bessere. Das Glücklichere, die Weggegangenen oder die, die hier geblieben sind?
Das heißt, sie erzählt es. Ist sie auch die Heldin sozusagen in diesen 10 Heimfahrten?
Das habe ich erst gedacht, könnte man auch meinen, weil es wird ja aus ihrer Sicht mit ihrer Stimme erzählt, das Ganze über das Dorf, die Mutter, die daheim gebliebenen Schulfreundinnen, das Ganze immer in diesem »Ich will nie so leben wie die« Ton. Interessanterweise ist sie nicht unbedingt eine Sympathieträgerin, also diese erfolgreiche, gut aussehende, gebildete Kathleen. Ich gebe zu, ich hatte manchmal Mühe damit, die eigenen Vorurteile in ihr gespiegelt zu sehen und das ist auch nicht unbedingt angenehm. Es gibt aber noch 2 weitere Hauptfiguren, Elke, Kathleens Mutter, die mangels Führerschein im engen Kreis des Dorfes geblieben ist und die Schulfreundin Nadine, die Mutter, die immer als einzige in London auf dem Festnetz anruft, was irgendwie so wirkt, als wäre da nur eine halbdurchtrennte Nabelschnur vorhanden. Und Nadine, die im Dorf geblieben ist, aber 2 Berufe gelernt hat, 2 Kinder alleine aufzieht. Also das sind auch 2 starke Figuren, 2 Hauptfiguren.
Und was sind das nun für Berichte über diese 10 Heimfahrten, sagst du, ne? Nach Kosakenberg.
Na, wir sind quasi immer live dabei, erfahren, wie sich das Dorf und die Menschen dort im Laufe dieser Jahre, im Laufe von Kathleens Besuchen verändern. Man erfährt auch über ihr Londoner Leben. Man liest es, man spürt es, man riecht es, wie das passiert dort bei den alten und bei den neuen Bewohnern im Dorf, also den sogenannten Buletten, also den Berlinern und denen aus dem Westen, die sich da was auf dem Land leisten, wobei das Land in ihren Köpfen nicht mal einen Namen hat, sondern nur in Bezug auf die Stadt und sie, die wissen, wie es geht, eine Existenzberechtigung zu haben scheint. O-Ton, sie hatten Schönheit in den hässlichen Osten gebracht, den Ort der Barbaren, denn das Schöne kam aus dem Westen.
Aber die Kathleen hat ja das Dorf auch Richtung West und Westen verlassen. Wie sieht sie es denn dann, wenn sie wieder heimkommt?
Naja, sie kommt als eine, die es aus ihrer Sicht ja geschafft hat. Hat als erste in der Familie studiert, lebt in London, hat dort einen guten Job, ist erfolgreich und glaubt dann auch, als sie zu einer Hochzeit einer Schulfreundin erscheint, so einen richtigen Auftritt hinlegen zu müssen, bei dem sie inklusive der Markennamen ganz genau beschreibt, was sie trägt, Kleidung, Schuhe, Tasche und auch, wo sie das Ganze in London gekauft hat. Für sie ist das immer auch so eine Art Wettbewerb zwischen denen, die geblieben sind, wie ihre Schulfreundin und denen, die gegangen sind, wie sie. Doch diesen Wettbewerb entscheidet Kathleen eben nicht automatisch für sich, auch wenn sie das scheinbar bessere Leben führt. Und als dann Nadine auch noch völlig unerwartet das Haus ihrer Familie, also Kathleens Familie, kauft, das die zwar gar nicht haben wollte, aber als es weg ist und Nadine es dann auch noch in einem grellen Giftgrün streicht, da empört sie das auf das Maßloseste. Und das sind so diese scheinbar kleinen Geschichten, mit denen Sabine Rennefanz ganz genau beschreibt, wie tief man in die Heimat verstrickt bleibt, selbst wenn man glaubt, längst alle Leinen gekappt zu haben.
Eine Sache noch, Leane. Der Roman heißt Kosakenberg. Auf dem Cover ist, sieht man aber eine 6er-Packung Eier, aus der eins herausgepurzelt ist. Was ist das denn für ein Bild?
Ja, die Eier. Die sind sowas wie eine Ersatzwährung. Selbst in Zeiten, in denen viele nur wenig hatten und haben, Hühner und damit Eier gibt es immer. Zu DDR-Zeiten konnte man damit handeln. Nach 90 wurden sie mit bissel Hühnerdreck beschmiert und den Städtern angedreht. Die Freundin ist da besonders erfolgreich und erfinderisch. Sie verkauft sie zeitweise sogar als Heileier. Und diese Eier, die landen sogar bei Kathleen in London, wohin ihre Mutter ihr eine solche Packung geschickt hat. Und tatsächlich ist nur eines der Eier ein wenig angeschlagen. Tja, die Eier sind wie ein Synonym für das, was man eben nicht los wird. Das immer bleibt, auch wenn man längst weg ist.
Danke dir, Liane von Bielerweg über Kosakenberg, den neuen Roman von Sabine Rennefanz. Jetzt im Aufbauverlag erschienen mit 222 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Und übrigens am kommenden Montag können Sie Sabine Rennefanz selbst hier in der Lesart hören. Da kommt sie nämlich zu Besuch, ist bei uns zu Gast mit ihrem Roman Kosakenberg.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Andreas Pflüger, ich bin Schriftsteller. Heute spreche ich über ein Buch meines Lebens. Das wäre Max Frisch, Homo Faber. Ich habe den Roman zum ersten Mal gelesen mit 16, bin glühender Max Frisch-Verehrer geworden. Die Verehrung war so groß, dass ich ein Jahr später nach Berzona in die Schweiz getrampt bin, um Max Frisch aufzusuchen in seinem Haus. Vor der Tür stand ein alter Jaguar aus den 60er Jahren. Er war also zu Hause, aber er hat die Tür nicht aufgemacht. Als ich dann etwa 10 Jahre später als Autor versucht habe, bei Verlagen zu realisieren mit meinen Texten, habe ich einmal von Rowohlt eine sehr wohlwollende Ablehnung erhalten, vom Verleger höchstpersönlich. Und darin hieß es, ja, Sie haben Talent, aber versuchen Sie nicht so zu schreiben wie Max Frisch. Naja, ich habe mir das sicher zu Herzen genommen. Das hat eine Zeit gebraucht, aber natürlich habe ich irgendwann meine eigene Sprache gefunden. Als ich etwa 45 war, habe ich mit Volker Schlöndorff einen schönen und für mich wichtigen Film gemacht, Der neunte Tag, ein Holocaust-Drama. Und an einem Tag hat Schlöndorff mich mit dem Auto abgeholt. Wir fuhren damit durch Berlin und es war ein alter silberner Jaguar aus den 60er Jahren. Wunderschön restauriert. Ich sagte zu Schlöndorff, Max Frisch hat auch so ein Auto. Und Schlöndorff schaute mich an und sagte, das ist das Auto von Max Frisch. Er erzählte, dass er Homo Faber verfilmt hat und als der Rohschnitt des Filmes dann fertig war, ist er nach Berzona gefahren, um ihn Max Frisch zu zeigen. Frisch war zu diesem Zeitpunkt schon todkrank. Er wusste, dass er nur noch einige Wochen zu leben hatte. Aber der Rohschnitt hat ihn so begeistert, dass er Schlöndorff spontan an diesem Tag die Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat und ihm das Auto geschenkt hat. So schließt sich der Kreis und ja, manchmal erzählt das Leben die allerbesten Geschichten.
Ja, und wie schön, im silbernen Jaguar von Max Frisch saß Andreas Pflüger, der Berliner Schriftsteller, aktueller Träger des Deutschen Krimipreises übrigens. Und Homo Faber von Max Frisch ist sein Buch des Lebens. Ausgaben gibt's in vieler Form im Surkamp Verlag. Deutschlandfunk Kultur, wo wir immer am ersten Freitag im Monat unsere Krimi-Bestenliste herausbringen, veröffentlicht auf unserer Website. 17 Kritikerinnen und Kritiker stimmen ab und zur Jury gehört auch Kolja Mensing, unser Kollege, er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
10 Titel sind es jeweils und wir beginnen gleich mit Platz 1, dem höchsten Neueinstieg in diesem Monat. Abgetaucht heißt der Krimi von der US-Autorin Luisa Luna. Heute früh haben wir ihn schon rezensiert im Studio 9. Was, Kolja, ist das denn so besonders an diesem Roman, dass er bei euch in der Jury solch einen Raketenstart hingelegt hat?
Die Ermittlerin, die kennen wir schon aus dem ersten Band der Reihe von Luisa Luna. Alice Vega heißt die. Das ist so eine ziemlich krasse kalifornische Privatdetektivin, die sich spezialisiert hat auf die Suche nach vermissten Personen. Und diesmal nimmt sie so eher ein bisschen zögerlich einen Auftrag an. Es geht darum, einen Footballer zu suchen, der vor Jahren von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden ist und seitdem so eine Art Legende in der American Football-Szene ist. Und also wenn man Alice Vega kennt, dann weiß man, das wird nichts. Die kann sich, also für Football interessiert die sich überhaupt nicht. Das ist nicht ihr Auftrag. Aber Der Auftrag führt sie in eine Kleinstadt in Oregon, in dem offenbar ein rassistisches Netzwerk Nachwuchs rekrutiert. Und das interessiert Alice Vega plötzlich sehr. Und das Faszinierende an Abgetaucht ist sicherlich erstmal diese Hauptfigur, diese Hardboiled-Privatdetektivin, die mit einem Baseballschläger in der Hand so einen privaten Feldzug gegen Neonazis führt. Viel spannender ist allerdings, und darum ist Abgetaucht eben jetzt an der Spitze unserer Bestenliste eingestiegen, viel spannender ist, wie Luisa Luna jenseits dieser handfesten Auseinandersetzung in dem Roman immer tiefer in die rechtsextremen Foren und Plattformen im Internet abtaucht, die natürlich kein USA-spezifisches Problem sind. Und das macht Abgetaucht dann am Ende auch zu einer ziemlich finsteren Lektüre.
Das ist also Platz 1. Was ist denn dein persönlicher Favorit unter den April-Titeln?
Also ich habe mich wahnsinnig über Repair Club von Charles Dan Tex gefreut. Ich mag ja so gut gemachte Spionageromane wirklich sehr. Und Repair Club ist das unbedingt. Und er kommt aus den Niederlanden, was eher ungewöhnlich ist, auch auf unserer Liste. Der Anfang ist fast so ein bisschen skurril. Der Repair Club, das sind so eine Handvoll rüstiger Rentner, die in ihrer Freizeit Toaster und Fernseher in der Nachbarschaft reparieren. Nur dass einer von diesen Rentnern in einem früheren Leben mal einen sehr hohen Posten beim niederländischen Geheimdienst innehatte. Und der wird jetzt von seiner Vergangenheit eingeholt. Er hat in den späten 80er Jahren KGB-Offizieren in Ostdeutschland, genauer gesagt in Dresden, geholfen, Geheimdienstgelder vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Steueroasen zu verschieben. Und das natürlich im Austausch gegen Informationen. Und jetzt, der Roman spielt so Anfang der 2010er Jahre, bittet ihn ein russischer Agent von damals um Hilfe. Und plötzlich müssen also diese Ruheständler vom Repair Club jetzt nicht mehr kaputte Toaster reparieren, sondern eine alte und ziemlich bedrohliche Geschichte in Ordnung bringen. Also es ist ganz bestimmt kein Seniorenkrimi, sondern ein vertrackter und sehr, sehr intelligenter Spionageroman.
Also KGB in Dresden, da klingelt irgendwie was, ein Name, ne, eines gewissen Wladimir Putin. Ich meine, das ist so abenteuerlich, wie die Geschichte klingt. Wie realistisch ist denn das Szenario? Also mit dem Hintergrund dieses Romans.
Das ist eigentlich schwer zu glauben, wenn es nicht so eine kleine Fußnote am Ende des Romans geben würde, der man nachgehen kann. Und ehrlich gesagt, will man das auch sofort, nachdem man Repair Club gelesen hat. Also in den 80er Jahren hat der niederländische Geheimdienst tatsächlich massiv im Ostblock und aktiv skrupellos Informanten und Überläufer angeworben, auch KGB-Agenten. Und natürlich, das hast du gerade gesagt, in Dresden war ein Hotspot der Spionage und dort war eben Wladimir Putin stationiert unter dem Decknamen Platov, unter dem er jetzt übrigens im Repair Club auch einen Auftritt hat. Aber für mich ist eigentlich gar nicht so entscheidend, ob dieser Roman von Charles Dan Tex jetzt wirklich ausschließlich auf Fakten beruht oder so. Ich finde es eigentlich viel wichtiger. Repair Club ist so ein extrem eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Krimis kreativ mit historischen Szenarien umgehen können und dabei gleichzeitig zum Kern der Sache vordringen können. Dass wir nämlich heute, also Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Putin, uns in einer Situation befinden, in der es plötzlich eigentlich ziemlich interessant sein könnte, sich doch noch einmal sehr gründlich mit den Deals und Geschäften zu beschäftigen, die in den 80er Jahren hinter den Kulissen mit dem Geheimdienst der Sowjetunion gemacht worden sind.
Also Charles Dan Tex Repair Club, auch auf unserer Krimi-Bestenliste. Was kannst du noch empfehlen, Golja?
Ja, vielleicht nur ganz knapp, aber in diesem Zusammenhang, wie Krimis auf historische Zusammenhänge Bezug nehmen, würde ich ganz gerne Pascal Garnier erwähnen, der in diesem Monat mit dem Titel An der A26 in unsere Liste eingestiegen ist. Pascal Garnier ist bereits verstorben, er gehört in die französische Tradition des Noir, also dieses dunklen, immer so zynisch eingefärbten Kriminalromans, der als Reaktion auf die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Und das ist diesem Roman jetzt auch deutlich anzumerken. Die A26 aus dem Titel, das ist eine Autobahn im Norden Frankreichs, an der ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Aber hinter diesem genretypischen Horror tauchen bei Garnier eben auch immer wieder so die Gespenster, die Phantome der deutschen Besatzungszeit auf. Und also für mich ist An der A26 fast so eine Art Reise ins kollektive Unterbewusstsein Frankreich und dabei nicht mal 120 Seiten lang. Also es ist sehr dicht geschrieben, sehr intensiv, sehr dunkel.
Aber hört sich doch da ganz schön harter Kost diesmal an, Kolja. Also erst Neonazis, hey, dann KGB, dann Serienkiller in Frankreich. Was wäre denn zu lesen, wenn es mal nicht ganz so finster sein soll?
Ja, also ich glaube, Sturmkehre von Till Reether wäre da genau das Richtige auf Platz 6 in unserer Aprilliste. Till Reether ist ja so eine Art Quereinsteiger im Krimi-Geschäft, eigentlich Journalist, eine Zeit lang Chefredakteur der Brigitte, sehr bekannt geworden durch seine Kolumnen. Und hat aber vor 10 Jahren eben auch angefangen, Kriminalromane zu schreiben. Eine Reihe um den, ja, auf lustige Art ziemlich komplizierten Polizisten Adam Danowski. Das ist so ein hypersensibler Querulant, der seinen Vorgesetzten, seiner Familie und vor allem sich selbst das Leben schwer macht. Und das sind so schräge Krimis aus einer eigentlich ganz normalen deutschen Burnout-Angestellten-Welt. Gefallen mir ziemlich gut und es ist eigentlich total schade, dass mit Sturmkehre jetzt ja leider der letzte Roman dieser Reihe erscheint. So wird das vom Verlag auf jeden Fall angekündigt. Und Danowski ist auch wirklich am Ende. Er steht kurz davor, wegen Beihilfe zu einer Straftat ins Gefängnis zu wandern. Sein Vorgesetzter erpresst ihn und die einzige Chance ist jetzt, eine vor Jahren verschwundene Frau aufzuspüren. Mhm. Die Lage ist also ernst. Aber Till Reether hat seiner Hauptfigur nochmal so eine ganze Reihe von so, ja, auf leise Art komische Szenen gebaut, dass einem beim Lesen dann doch ein bisschen wehmütig ums Herz wird. Ich hätte da gern noch das eine oder andere Buch mehr gelesen.
Aber ist das jetzt, wenn es der letzte Teil sein soll, dieser Danowski-Reihe, ist das jetzt so eine Art Werbegag oder will Till Reether wirklich was Neues anfangen?
Du meinst sowieso bei Rockbands, die immer wieder sagen, diese Tournee
genau,
ist die letzte.
Die Farewell-Tour, die drei Farewell-Tours.
So, ne? Ja, das weiß ich natürlich nicht genau. Das Schöne in der Kriminalliteratur ist ja, dass es eigentlich gar keine Regeln gibt. Und es gibt ja eine Menge Beispiele für Figuren, die plötzlich von der Bildfläche verschwunden sind und dann genauso plötzlich wieder aufgetaucht sind.
Danke. Kolja Mensing, Kollege und Juror unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch erschienen für April. Alle Titel, alle Informationen auf deutschlandfunkkultur.de.